Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
500, 600, 700, 800, ich tue mir schwer mit dem Zählen, weil es ist eine Menge Geld. 900, 1000 Euro, 2000 Mark am Freitagmittag fürs Denver gucken. Ich zerreiße mich hier hinterm Schreibtisch. Ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Sie lassen mich doch nicht bluten oder rufen Sie mich an. 01379 300 und die 100. Gleich habe ich, der Zufallsgenerator schlägt zu, noch einmal 01379 300, 100 und zugeschlagen. 9 Live der Robin hier, wen darf ich glücklich machen? Hallo? Hallo? Sagen Sie schnell Hallo, wenn Sie am Telefon sind.
Ja, das war 2001 beim Sender 9 Live, aber bald hat es sich ausgeleift, weil es in der Tat immer weniger gab, die sich meldeten am Telefon. Deutschlands erster Quizsender oder wie er auch hieß, Mitmachsender, stellt seinen Sendebetrieb zum 31. Mai ein. Auch der ZDF-Theaterkanal hat nun einen Platz im Fernsehmuseum, aber das ist die gute Nachricht. ZDF-Kultur ist heute gestartet worden um 6.30 Uhr. Daniel Fiedler, Sie sind einer der beiden Leiter. Für wen ist diese Nachricht interessant mit ZDF-Kultur?
Die ist erstmal für jeden interessant, der sich für Kultur interessiert, weil das ist was Neues im Fernsehen.
Gut, werden wir den Kulturbegriff klären, aber verraten Sie uns eher Bakterienkultur bis Kulturbeutel oder gibt es da noch was Engeres zwischendurch?
Nee, da gibt es was ganz Engeres und das ist bei uns die Popkultur. Die Popkultur, die nicht mehr trennt zwischen Hochkultur und Massenkultur, sondern die überhaupt ein ganz breites kulturelles Phänomen geworden ist.
Und die Popkultur haben wir auch, aber gleich hören wir mehr zum Fall Bin Laden und seiner Tötung. Da gibt es ja viele Verschwörungstheorien, aber der Spiegel weiß, was wirklich geschah. Seit heute.
Medien global.
This is CNN breaking news.
I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Good morning. It's Monday, May 2nd. This is a special edition of American Morning. I'm Christine Rome. And as the president spoke, crowds waving U.S. flags gathered outside the gates of the White House. They cheered USA and sang the national anthem.
Jubel über die Nachricht im US-Nachrichtensender CNN am 2. Mai. Die Al-Qaida-Leitfigur Osama bin Laden sei bei einer Kommandoaktion der Eliteeinheit Navy SEALs getötet worden. Die Umstände der Aktion allerdings sind zunächst eher vage, sodass genährt mit berechtigtem Misstrauen, denn die Liste der Nebelkerzen und Lügengeschichten nicht nur der US-Administrationen sind lang, diverse Verschwörungstheorien kursieren. Licht ins Dunkel zu bringen ist natürliche Aufgabe von Recherchejournalismus und so lesen wir unter anderem im neuesten Printspiegel. Die Kommandosoldaten dringen in den ersten Stock ein und töten im Feuergefecht den Kurier Bin Ladens und einen Verwandten. Eine Frau stirbt im Kugelhagel. Im zweiten Stock stoßen die Angreifer auf Bin Laden und seine Familie. Eine Frau stürzt sich auf die Soldaten, die ihr ins Bein schießen. Bin Laden stirbt an Schüssen in Kopf und Brust. Auch ein Sohn des Terrorchefs kommt ums Leben. Nach rund 40 Minuten ist das Gefecht beendet. Obama sprach als erster in die Stille danach: Wir haben ihn. Das mutet wie eine Szene aus der Krimiserie 24 an. Woher wissen wir eigentlich, dass es nicht vielleicht doch scripted, fiktionale Realität war? Und damit ein Hallo nach Hamburg zu Britta Sandberg. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die die Recherchen koordinierte und Autorin der beigelegten Bin Laden-DVD ist. Welche Quellen hatten Sie denn für die von mir sehr stark eingekürzten Abläufe in jener Nacht?
Na, wir haben das gemacht am Montag, als wir natürlich davon erfahren haben, was dort passiert ist, was wir immer machen in solchen Fällen. Das heißt, wir haben einfach enormen Aufwand betrieben. Wir hatten 11 Kollegen, die insgesamt an dieser Titelgeschichte, nur an dem Text der Titelgeschichte gearbeitet. Andere haben noch Gespräche, Interviews geführt. Und die haben mit vielen Leuten gesprochen. Die haben mit Leuten gesprochen aus der US-Regierung. Die haben amerikanische Quellen ausgewertet. Das heißt, wir haben in diesen Tagen der Woche so viele Details und Fakten uns angeschaut und ausgewertet und sind dann bei denen geblieben, die uns am verlässlichsten schienen und aus denen wir diese Rekonstruktion dann erstellt haben. Wobei, das muss ja auch klar sein, ist da Stellen gibt, wo auch wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass es so und so war. Das haben wir immer als solches kenntlich gemacht und haben geschrieben, so berichten es die Amerikaner hinterher. Also zum Beispiel, Bin Laden scheint nicht bewaffnet zu sein, sagen die Amerikaner, aber in Reichweite, so berichten sie es hinterher, entdecken die Navy Seals eine Kalaschnikow und so. Wir haben versucht, für den Leser kenntlich zu machen, auf welche Informationen man sich verlassen kann, die im Prinzip jetzt so dastehen. sehen, dass man davon ausgehen kann, dass es so gelaufen ist und welche man mit einem Fragezeichen vorsichtigerweise versehen muss.
Haben Sie Widersprüche entdeckt und damit vielleicht auch Manipulationsversuche?
Natürlich, das ist ja offensichtlich gewesen für jeden Tageszeitungsleser in dieser Woche, dass die Darstellungen da sehr auseinandergingen und haarsträubend teilweise auseinandergingen. Mit der Frau, die sich angeblich als Schutzschild davor ihn geschmissen hätte, was dann ja letztendlich gar nicht so war. Die Frage der Bewaffnung ist eine andere. Da ist ja vieles durcheinander gegangen. Wir beschränken uns ja in unserem Stück überhaupt nicht nur auf die Rekonstruktion des Zugriffs, sondern wir setzen ja viel eher an. Und das ist für mich journalistisch eigentlich auch die interessantere Recherche gewesen, nämlich nochmal zu schauen, wie sich die Jagd auf Bin Laden gestaltet hat in den vergangenen ja fast 10 Jahren und auf der anderen Seite zu gucken, wie es jetzt letztendlich, was in welchen Epochen und Schritten und Puzzlesteinen zu diesem Zugriff geführt hat. Und jenseits dessen, was wir gemacht haben, was wir immer machen in solchen Fällen, also dass wir Leute rausschicken, Geld ausgeben, diese große Spiegelmaschine anschmeißen für eine Recherche, hatten wir in diesem Fall nochmal eine besondere Situation. Wir hatten ja die Gefangenenakten aus Guantanamo vorliegen, aus einer Kooperation mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks heraus. Und aus diesen Akten, die hatten wir schon angefangen auszuwerten. Das war ja in dem Spiegelheft der Vorwoche schon Thema von mehreren Artikeln. Und die haben wir uns dann natürlich nochmal ganz genau auf diese Spuren hin angeschaut. Und das war natürlich auch das, was uns dann von anderen unterschieden hat, dass wir diese Akten vorliegen hatten und dass wir sie genau anschauen und auswerten konnten.
Bei WikiLeaks stellt sich ja natürlich dann auch die Frage, inwieweit konnten Sie denn die Echtheit der Akten tatsächlich für sich klären?
Ja, das war jetzt nicht Aufgabe dieser Woche, die Echtheit der Akten zu klären. Das hatten wir ja bereits zuvor gemacht und im Übrigen waren wir da ja auch nicht alleine. Das haben wir gemeinsam auch mit anderen internationalen Medien gemacht. Ich glaube, die Echtheit der Akten als Akten, also in diesem Fall ging es ja um sogenannte Detainee Assessments, also Gefangeneneinschätzungen, die in den Jahren 2002 bis 2009 in Guantanamo entstanden sind. Die steht außer Frage. Ich habe zum Beispiel in der Woche davor mit dem ehemaligen Chefankläger aus Guantanamo, der inzwischen zurückgetreten ist, gesprochen, der mir das alles bestätigt hat. Also da gibt es ja bestimmte Standards, wie das aufgeschrieben wurde. Das kann man ja abgleichen, ob das ungefähr oder ob das genau so war. Und das war so. Man muss natürlich auch mit dem Inhalt dieser Akten vorsichtig umgehen, weil man ja weiß, wie teilweise Aussagen der Gefangenen zustande gekommen sind, nämlich unter Folter. Und weil man auch weiß, dass auch wenn keine Folter bei diesen Vernehmungen eine Rolle gespielt hat, dass Gefangene nicht immer die Wahrheit sagen. Das heißt, wir haben Puzzlesteine in diesen Akten und diese Puzzlesteine ergeben ein Bild und auch mit diesem Bild muss man vorsichtig umgehen. Wir können aber ein bisschen oder sogar sehr ausführlich beschreiben, wie nämlich Puzzlesteine in diesen Akten dazu geführt haben, dass die Amerikaner ja schon sehr früh auf einen Kurier Bin Ladens aufmerksam geworden sind. Und die Spur zu ihm hat sie ja dann auch letztendlich nach Abbottabad geführt. Und das lässt sich relativ gut aus den Akten rekonstruieren. Das haben übrigens auch die sehr schnellen Kollegen der New York Times auch schon, ich glaube, Mitte der Woche war, hatten sie einen hervorragenden Artikel, in dem sie das beschrieben haben. Und das liest sich natürlich wie ein Krimi, weil die Jagd nach Bin Laden war ein Zusammentragen, war wie ein großes Puzzle. Und dann kamen immer neue Steine dazu. Und das wiederum macht das Ganze dann auch zu einem großen Krimi.
Weil Sie das Stichwort Krimi selbst geben und wenn man als, ich sag mal, mediensensibilisierter Mensch über Jahre hinweg auch immer misstrauischer wird, nehmen wir nur zum Beispiel den Kriegsgrund für den letzten Irakkrieg, dass angeblich Massenvernichtungswaffen im Irak entdeckt wurden und dann die CIA irgendwie sagen musste, das war eine Panne. Also man ist ja immer misstrauischer und Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit Bin Laden, der ja auch mal die CIA im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützt hat und immer wenn Geheimdienste ins Spiel kommen, muss man damit rechnen, dass hier Desinformation und Manipulation auch ins Spiel kommen. Manchmal wird die Wahrheit sogar doppelt verdreht, damit man denkt, es sei eine Lüge. Also kurz, wie recherchiert man im Sumpf der Täuschung, ohne, sagen wir mal, ein schlechtes Gefühl zu haben, dass man vielleicht nur die Spitze des Eisberges kennt?
Naja, ich glaube, also ein Gebot ist natürlich die Vorsicht. Die Vorsicht und das auch dem Leser dann klar zu machen, zu sagen, hier haben wir jetzt Angaben, wir können aber da nicht den Stempel 100% richtig drauf machen. Also wir haben ja an bestimmten Stellen im Heft zum Beispiel, haben wir eine Grafik gemacht, um den Ablauf dieses Zugriffs der Operation Geronimo zu zeigen. Da steht aber oben dick drüber mutmaßlicher Ablauf der Operation. Und es sind auch die Quellen, aus denen wir uns da bedient haben, nämlich die Washington Post in unserer eigenen Recherchen, unten in der Grafik angegeben. Das heißt, wir haben versucht, da so präzise und genau wie möglich zu sein. Ansonsten haben sie natürlich verschiedene, würde ich sagen, wie soll man das nennen, Werkzeuge, Dinge abzugleichen. Es gibt zu Bin Laden Akten, es gibt Untersuchungsausschüsse, es gibt Senatsanhörungen, es gibt Leute, die in dieser Jagd beschäftigt waren, die es nicht mehr sind, die man sprechen kann. Da gibt es schon Möglichkeiten, Dinge zu überprüfen, und meine Fantasie reicht immer für vieles aus, dafür, dass uns Vorgänge verfälscht oder nur lückenhaft dargestellt werden, dafür auch, dass uns Vorgänge vollkommen verschwiegen werden. Sie reicht weniger dafür aus, dass jetzt zum Beispiel diese gesamte Aktion des Zugriffs eine einzige große Erfindung sein könnte. Da spricht eigentlich alle Erfahrung dagegen. Warum sollte man das tun? Dazu sind dann auch in einer solchen Einheit zu viele Leute daran beteiligt, die hinterher das dann aufdecken können. Da ist ja keine Not, irgendwie sich einen solchen Zugriff auszudenken.
Halten Sie die Fotos aus dem Lagezentrum für PR-Fotos oder für authentisch?
Also wenn man sich Frau Clinton bei diesem einen Foto, was ja immer in allen Zeitungen war, mit der Hand vorm Mund davor stellt, dann würde ich sagen, war das schon ein eher ein bisschen unkontrollierter Moment. Trotzdem wird es natürlich irgendwo dazwischen liegen. Es sind Fotos, die wahrscheinlich die Situation in dem Lagezentrum dokumentieren, aber allein die Tatsache, dass sie gemacht worden sind und dass sie dann ja auch zur Veröffentlichung autorisiert wurden, macht sie natürlich in irgendeiner Form auch zu PR-Fotos, das ist ja keine Frage.
Ist das ungewöhnlich, dass sich Menschen, die eine Hinrichtung sozusagen live verfolgen, fotografieren lassen? Oder ist das jetzt nur...
Ja, das stimmt ja so nicht. Die haben nicht die Hinrichtung live verfolgt. Das war ja auch eine der vielen widersprüchlichen Informationen am Anfang dieser Woche. Also die im Lagezentrum, in diesem Situation Room im Weißen Haus gesessen haben, die haben den CIA-Chef Panetta auf dem Bildschirm gesehen. Der wiederum hatte Bilder teilweise aus diesen Helmkameras und von dem Einsatz vorliegen und hat sie kommentiert. Der hatte aber auch zwischendurch 20 Minuten Totalbildausfall. Und der eigentliche, also nach unseren bisher vorliegenden Informationen, und wenn wir das auch mit amerikanischen Kollegen abgeglichen haben, ist jetzt das, was sie Hinrichtung nennen, nicht irgendwie live. Also ich glaube oder weiß nicht, ob es da Bilder gab, die Panetta dann in dem Moment live gesehen hat. Meinen Informationen nach eher nicht. Garantiert sind die aber nicht live ins Weiße Haus übertragen worden.
Also es ist nicht normal, dass sich Regierungsleute weltweit in so einer Art Making-of bei wichtigen Entscheidungen Film oder fotografieren lassen.
Sagen Sie.
Nein, das ist jetzt eine Frage, die, also es war schon eine besondere Situation, und man muss natürlich fragen, warum wurde das gemacht?
Naja, wie natürlich die Jagd auf Bin Laden insgesamt eine besondere Situation war. Ich habe das ja versucht zu beantworten, als Sie gefragt haben, ob das jetzt nun PR-Fotos sind oder einfach Fotos, die ein reales Geschehen dokumentieren. Von dem Moment an, wo jemand wie Obama oder wer immer das entscheidet, erlaubt, dass diese Fotos in dem Moment gemacht werden, ist doch klar, dass sie sich vorbehalten, die für etwas zu benutzen, was ihnen selber eher zum Vorteil als zum Nachteil gereichen würde. Wenn die Operation anders ausgegangen wäre, weiß man nicht, ob sie veröffentlicht hätten. Und alle Umfrageergebnisse zeigen ja, dass ihm das nun erstmal nutzt. Das ist bestimmt kein Normalfall. Ich würde aber auch sagen, dass diese ganze Jagd und das, was das mit Amerika gemacht hat, auch kein Normalfall im politischen Leben ist und war.
Würden Sie dennoch mir zustimmen, dass bei aller Faktendichte und bei aller journalistischen Sorgfaltspflicht, dass es angemessen ist, in diesem konkreten Fall dennoch so einen Hauch von Misstrauen mitzubringen beim Lesen Ihrer Titelgeschichte?
Naja, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, dass jemand misstrauisch den Spiegel aufschlagen muss, weil die Erwartung an uns sollte ja sein, dass wir das, was man in der Woche liefern kann, an Fakten und Hintergründen und an Details zusammentragen. Das haben wir getan, haben wir einen irren Aufwand betrieben, um das zu machen. Und dass wir an den Stellen, wo wir sagen, da könnte es so gewesen sein, das auch kenntlich machen dem Leser, dass er natürlich unterscheiden kann, was ungefähr oder was tatsächlich so gewesen ist und was noch, was sich vielleicht erst in den folgenden Wochen und Monaten klären lassen wird. Eines ist natürlich klar, und alles andere wäre, glaube ich, auch eine falsche Erwartung. eine Rekonstruktion, die man in der Woche des Geschehens macht, also in den Tagen danach, die kann natürlich jetzt nicht die absolute Wahrheit zu dem, was da gelaufen ist, liefern. Also Rekonstruktionen, so wie sie der Spiegel ja auch immer wieder gemacht hat, die ganz ausführlich sich nochmal eines historischen Ereignisses annehmen. Die
wie der 11. September zum Beispiel.
Der 11. September oder wie die Kundes-Affäre, für die ja nun Spiegeljournalisten, meine Kollegen, gestern Abend hier beim Henry-Nannen-Preis nochmal ausgezeichnet wurden mit dem Preis für besondere Investigation. Das ist eine Geschichte gewesen, die ist, ich weiß jetzt nicht genau, 5 oder 6 Monate nach dem Ereignis erschienen. Also in dem Moment, wo man wirklich viel Zeit hat, wo man an Leute rankommt, an die man natürlich in der Woche selbst nicht rankommt. Was wir versucht haben, ist, so viel zusammenzutragen, wie es in dieser Woche möglich war, den Leser kenntlich zu machen. Das wird eher so gewesen sein, da verstricken sich die Amerikaner in Widersprüche oder drüber zu schreiben, mutmaßlicher Ablauf der Operation. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns jetzt nicht das letzte Mal mit diesem Vorgang beschäftigen und dass es dann mit zeitlichem Abstand auch möglich sein wird, es nochmal vielleicht ganz anders zu beschreiben und mit noch mehr Details zu versehen.
Meint Britta Sandberg, sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die Recherchen zum Tod von Bin Laden koordinierte und die Autorin der beigelegten Bin Laden-DVD ist. Vielen Dank. Oh, das war jetzt aber ganz schnell ein Sprung wieder ins Medienmagazin zurück. Und ich wollte sagen, nicht nur mit Jörg Wagner, sondern auch mit Eleni Klotzikas, die jetzt in der Zeit, wo der Verkehrsservice wieder die Straßen beobachtet, ans Mikrofon wechselt. Eleni, guten Tag. Wir hatten in der letzten Woche ein Thema, das musste das ZDF dummerweise, und somit entschuldige ich mich hier, aber das konnte man wirklich nicht wissen, nämlich Bodybits, analoge Körper in digitalen Zeiten, hatten wir darauf hingewiesen, dass diese Reihe beginnt mit einem Film über YouTuber. Und Bin Laden hat auch die Programmstruktur vom ZDF durcheinander gebracht und der Sendestart ist nun in der Nacht zum kommenden Dienstag um 0.15 Uhr am 10. Mai. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Videos täglich runtergeladen werden, aber es ist kaum vorstellbar, Eleni. Aber du hast die ganze Sache mal recherchiert, mal gegengecheckt.
Mehrere Milliarden Videos.
Pro Tag, oder? Mhm. Ehrlich, ja, so viel doch. Also ist ja gigantisch. Und alle haben vielleicht so ein bisschen den Traum vom Geld, denn YouTube bietet ab einer bestimmten Summe, das habe ich auch schon bekommen, einen sogenannten Partnervertrag an, wo man Geld verdienen kann. Wie wird man aber nun YouTube-Star?
Also erstmal muss man eine Menge Talent mit sich bringen, um überhaupt aufzufallen. Darum geht es nämlich. Erstmal auffallen, denn YouTube ist natürlich auch ein chaotisches Stimmengefühl, noch chaotischer als beispielsweise das Fernsehen. Das bekannteste Beispiel ist ja der Sänger Justin Bieber, der ja auch mit selbst erstellten Videos zum Weltstar geworden ist im Prinzip, weil er nämlich dort entdeckt wurde von seinem späteren Manager. Er hat das sozusagen als Karrieresprungbrett benutzt. Aber darum geht es nicht nur allein, sondern YouTube oder besser gesagt jetzt Google will mit diesem Partnerschaftsprogramm Leute dazu auffordern, praktisch als so Art Self-Made-Entertainer sozusagen sein dauerhaftes Publikum dort zu finden, dort zu befriedigen und damit auch Geld zu verdienen. Einer, der das versucht, ist beispielsweise der Beatboxer Alberto. Ein wirklich süßer, gut aussehender Typ. Er ist eigentlich Student, wie er mir verraten hat. Muskulöse Statur, makelloses Lächeln. Und er hat wirklich was auf dem Kasten und ich habe ihn mal gebeten, sich den Radio 1-Hörern mal mit seiner akustischen Visitenkarte vorzustellen. Name?
Also, ich bin Berto. Prost.
Tja, also ich sehe vielleicht nicht so gut aus, aber kann man denn davon tatsächlich leben oder wie erfolgreich ist der eigentlich mit so einer Performance?
Na, für ihn ist es so etwas wie seine große kreative Spielwiese, ja, sein Fenster in die große weite Welt hinaus. Er möchte ja gar nicht auf die Bühne, so wie Justin Bieber sagt er, sondern lieber so im Hintergrund seine Videos produzieren und dann mal gucken, irgendwie was daraus wird. Von den Videos hat er dann einfach mir gesagt, kann er bisher noch nicht leben, anders als die große Versprechung auf dieser Veranstaltung. Veranstaltung, wo ich ihn getroffen habe, YouTube will change your life. Also ist es bei ihm so, dass er damit eher seine Kosten decken kann, also sozusagen das Schnittprogramm sich kauft, die Videokamera und so, so ein bisschen seinen Zeitaufwand, aber wirklich, also ganz minimal, also reich werden kann man davon nicht, hat er gesagt. Er ist ja in diesem YouTube-Partnerschaftsprogramm aufgenommen, das es seit 2007 gibt, und das bedeutet, dass YouTube auf Leute zugeht, die irgendwie auffallen im Netz, und sie schult, wie können sie bessere Videos machen, worauf kommt es an, irgendwie einen eigenen Kanal sozusagen zu kreieren, und das ist ja ganz wichtig, sie werden an Werbeerlösen, also Vermarktungserlösen beteiligt, erklärt Andreas Briese, der für das YouTube-Partnerschaftsprogramm verantwortlich ist.
YouTube ist eine werbefinanzierte Plattform, das heißt, wir Partner verdienen über uns Geld, indem der Partner für tolle Videos und für Reichweite sorgt und wir dann die Reichweite vermarkten, und wir haben Werbung, die im unteren Teil des Videos eingeblendet wird. Wir haben Banner auf der rechten Seite des Videos und Erlöse werden immer mit dem Partner geteilt.
In den USA gibt es einige Leute, die wohl das zu ihrem festen Beruf gemacht haben, also die sozusagen als Self-Made Entertainer sozusagen ihr täglich Brot verdienen. Es gibt wohl mehrere hundert Leute, die in den USA damit im Jahr mehr als $100,000 verdienen. In Deutschland hat sich die Zahl der Partner, die mit YouTube-Werbung im Jahr mehr als 10.000 Euro verdienen, versiebenfacht. Das sind aber auch wirklich die einzigen Zahlen, die YouTube bekannt gibt. Die Partnerschaftsunterzeichner, die haben gesagt, dass sie gar nicht über ihre Einnahmen reden dürfen, was irgendwie natürlich irgendwie sehr seltsam ist, dass man darüber nicht öffentlich reden will. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es doch noch schwer ist, damit Geld zu verdienen.
Aber trotzdem muss es ja eine Motivation geben, so viel Zeit dann zu investieren, wenn es nicht das Geld ist.
Es ist natürlich immer auch der Traum davon, aber es geht natürlich auch um viel mehr. Es geht natürlich auch um das Entwickeln des eigenen Talentes, um ein Publikum selbst zu finden. Es geht auch um Spaß dabei. Und dann ist es wiederum vielleicht, also bei Alberto ist es zum Beispiel so, er verdient daraus nicht direkt viel Geld, aber dann als virales Marketinginstrument ist es sehr hilfreich, weil er bekommt dafür aufgrund dessen unheimlich viele Aufträge, wie zum Beispiel für einen Werbespot oder mal einen Fernsehauftritt dort oder auf einem Bühnenauftritt. Also er nutzt das sozusagen als Visitenkarte.
Dafür kann ich YouTube jedem empfehlen, weil egal was du machst, du wirst bekannt. Dadurch sind meine Auftritte deutlich mehr geworden. Wenn du halt Musik machst, kannst du sie theoretisch noch bei iTunes reinhauen. Also mehr Marketing als da geht nicht.
Und das erscheint auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Es macht auch Spaß, denn du hast gar keinen Manager, der dir sagt, du musst jetzt so aussehen oder das machen, irgendwie, damit du gut ankommst, sondern das ist irgendwie so Try and Error, und man kann natürlich auch so kommunizieren mit seinen Fans, und von denen hat er ja eine Menge. Er hat irgendwie 286.000 Videoabonnenten wohl, und seine Videos wurden mehr als 80 Millionen Mal abgerufen. Wir hören mal ganz kurz einen Ausschnitt, wo Alberto Beatbox-Unterricht gibt.
Mit dieser Bassline, boom, 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 komme ich zwar viel tiefer und habe den Beat viel intensiver im Mikrofon. Alle Leute werden denken, oh mein Gott, wie macht er das? Der ist so cool. Aber der Beat darunter ist nicht so, wie soll ich sagen, so flexibel. Hört hin. Da ist nicht allzu viel Pep drin. Im Gegensatz zu diesem Beat.
Es gibt natürlich auch Fernsehmoderatoren, die im Netz bekannt geworden sind. Und da hole ich jetzt mal unseren weiteren Gesprächspartner kurz ins Boot. ZDF Kultur hat Katrin Bauerfeind sozusagen im Portfolio. Aber würden Sie Moderatoren, weiß ich nicht, das ist heute Morgen noch nicht so sehr moderativ gewesen, aber gucken Sie auch auf YouTube, um sich inspirieren zu lassen für das neue Programm?
Na klar, absolut. YouTube ist ein unglaubliches Reservoir für uns. Das ist eine richtige Fundgrube. Wir haben zum Beispiel letzte Woche entdeckt, die Beastie Boys haben ein neues Video, Make Some Noise. Das haben wir bei YouTube entdeckt und haben es kurzfristig als Start des Programms heute Morgen auch dann ins Programm genommen.
Lenny, aber trotzdem möglicherweise für viele, die wollen dann komischerweise dann doch ins Fernsehen, obwohl sie im Internet populär geworden sind.
Ja, ne? Selbstverständlich, weil man natürlich im Fernsehen und beim ZDF mehr Geld verdienen kann. Aber es gibt auch schon einige, die gleich an das neue Medium glauben. Nicht viele, aber einer davon ist zum Beispiel Christoph Krachten. Er ist Moderator und Produzent einer wirklich sehr aufwendig produzierten Online-Talkshow. Klicksom heißt sie und investiert da wohl 150% seiner Zeit drin. Er hat eine TV-Produktionsfirma sonst. Und nach anderthalb Jahren ist seine Sendung schon so bekannt, dass auch Prominente in die Sendung kommen. Also Schauspieler, Musiker, auch David Hasselhoff war letztens da. Und er sagt halt, das ist halt ein wachsender Markt. Er macht ja auch TV-Sendungen und hofft, dass sich das bald auszahlt.
Im Gegensatz zu halt anderen Projekten, wo man gerade im Fernsehbereich unter einem sehr großen Kostendruck steckt, und der immer stärker wird, wird es gerade bei YouTube immer besser. Das heißt, die Werbeeinnahmen, die steigen und steigen und steigen, sodass wir davon ausgehen, dass es sich wirklich in Anführungszeichen rechnet in ein paar Monaten.
Lenny Klotzikas hat uns erklärt, wie man und ob man mit YouTube Geld machen kann. Berühmt kann man auf alle Fälle werden, aber gleich mehr zu ZDF Kultur, ja, die heute Morgen tatsächlich mit Beastie Boys gestartet sind. Ja, das war heute 6.30 Uhr auf den Frequenzen des ZDF-Theaterkanals. Ein Neustart von ZDF-Kultur. Und das sind natürlich, Daniel Fiehler, nicht wirklich die Beastie Boys, oder?
Na, das sind noch nicht die Beastie Boys, aber das war sozusagen unser kleiner Spaß, mit dem wir begonnen haben. Wir haben sozusagen symbolisch das Studio in Kraft gesetzt und drei unserer Moderatoren, Lukas Koch, Rainer Maria Jilk und Jo Schück, haben sozusagen die Leitungen verlegt, damit das Licht brennt bei uns. Und dann ging es aber wirklich los mit den Beastie Boys.
Sie sind offiziell Koordinator ZDF Kultur Dreisat. Was spielt da Dreisat noch mit rein?
Ja, ich habe sozusagen ein Doppelamt. Ich bin auf der einen Seite ZDF-seitig für Dreisat verantwortlich, bin der Programmchef von Dreisat und bin jetzt sozusagen zusätzlich noch der Programmchef von ZDF Kultur.
Aber wenn man jetzt so angestammter ZDF-Theaterkanal-Seher war, wie viel waren das eigentlich?
Das war im Digitalmarkt 0,1% Marktanteil.
Umgerechnet in Menschen?
Das geht schlecht immer umzusetzen auf den Tagesmarktanteil, aber ich sag mal, eine fünfstellige Zahl war das mitunter schon.
Die sind jetzt natürlich, und das will ich kurz mal einspielen für die, die Beastie Boys nicht so im Ohr haben. Yes! Ich sag mal so, von Nathan der Weise und Faust umgeswitcht dann plötzlich auf Beastie Boys, die haben sie komplett verloren, oder?
Naja, natürlich könnte man jetzt sagen, da ist der eine oder andere vielleicht erschrocken oder ihm ist die Kaffeetasse aus der Hand gefallen um 6:30. Aber mal Hand aufs Herz, selbst eine Nathan der Weise-Inszenierung sieht ja nicht immer so aus, wie sie vor 50 Jahren gemacht worden ist. Auch da spielt ja sozusagen eine popkulturelle Haltung oder eine popkulturelle Sicht auf die Dinge durchaus auch eine Rolle. Das ganze Regietheater lebt da davon, was da in den letzten 20 Jahren mit Kartoffelsalat bei Castorf begonnen hat. Also ich glaube, auch die Zuschauer des ZDF-Theaterkanals sind mit modernen Sichtweisen bisher vertraut gewesen.
Da spricht jetzt auch der Theaterwissenschaftler. Also Sie haben tatsächlich eine Kompetenz nach wie vor für diese Programmsparte. Wird die auftauchen?
Absolut, die taucht natürlich weiterhin bei uns auf. Wir haben ja nicht gesagt, wir stellen den Theaterkanal ein, weil uns nichts mehr am Theater liegt. Im Gegenteil, das ist ja gar nicht der Fall. Was uns ein bisschen gestört hat und genervt hat in der letzten Zeit war, dass wenn man über Kultur im Fernsehen nachdenkt oder redet, dass alle immer nur denken, das ist eben die Operninszenierung von vor 30 Jahren, das ist ein Peter Stein oder das ist ein Literaturmagazin. Aber Kultur sieht doch in der Lebenswirklichkeit ganz anders aus. Das hat sich in den letzten 10 Jahren doch wahnsinnig verändert. Vielleicht sogar durch das Netz, durch eine Betrachtungsweise, dass man heute vielleicht die Dinge auch einfach nebeneinander stellt. Ich gehe heute in die Staatsoper unter den Linden in Berlin und gehe danach ins Berghain. Das ist überhaupt kein Gegensatz mehr. Das hat sich wirklich radikal geändert. Aber dafür gibt es kein Fernsehangebot. Und mit dieser Haltung, und wir sagen, das ist eine popkulturelle Haltung. Mit dieser Haltung wollen wir Fernsehen machen und wollen auch Inhalte zeigen.
Aber mit dieser Haltung können Sie eigentlich alles zeigen. Da passt ja alles rein. Kultur, hat mal in der DDR jemand gesagt, ist jeder zweite Herzschlag meines Lebens. Ne? Und ein anderer sagt wieder, also Kultur ist das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft. Also es gibt ja unterschiedliche Kulturdefinitionen. Irgendwie müssen sie sich abgrenzen und vor allen Dingen nicht ZDF-Neo-Konkurrenz machen. Denn die Konzerte, die sie frühmorgens zeigen, also die könnte ich mir durchaus auch bei ZDF-Neo vorstellen.
Nee, das ist nicht ganz richtig. ZDF-Neo spielt eigentlich, sagen wir mal, Chartpop. Das ist die Musikkonzeption von ZDF-Neo. Das spielen die auch nur einmal in der Woche, 60 Minuten. Auf ZDF-Kultur haben sie 60 30 Stunden Musik pro Woche. Und zwar eben nicht nur Pop, das ist immer so ein bisschen eingrenzend, der Begriff. Wir sind von Indie, Heavy Metal bis Hard Rock sind wir unterwegs. Wir zeigen alle Musikrichtungen und vor allen Dingen bei uns performen die Künstler. Das ist das große, wichtige für uns. Wir reden nicht über Kultur, wir sind kein Feuilleton, sondern wir machen Kultur und wir geben Künstlern eine Plattform. Das ist ganz wichtig.
Sie will dann möglicherweise nicht beim angestammten ZDF-Publikum.
Mit Sicherheit nicht. Das ist ein ZDF, was man nicht kennt und was man vielleicht dem ZDF auch gar nicht zutraut. Uns geht es wirklich darum, vielleicht auch Leute fürs Fernsehen zurückzugewinnen, die es aufgegeben haben, Fernsehen zu gucken, weil auch ihre Lebenswirklichkeit im Fernsehen nicht abgebildet wird.
Also Sie ziehen nicht bei den Privaten ab, meinen Sie?
Nein, glaube ich nicht. Definitiv nicht. Wo denn im Privatfernsehen sehen Sie denn richtige Popmusik? MTV hat sich vor einem halben Jahr ins Pay verabschiedet und das, was auf Viva läuft, hat mit Musik nun wirklich nicht mehr viel zu tun.
Ja, das auf jeden Fall. Was steuern Sie denn jetzt nun an? Also das Dilemma ist, dass Sie nur im Digitalpaket zu sehen sind und glaube ich noch nicht mal auf DVB-T.
Sondern auf DVB-T sind wir nicht. Wir sind im digitalen Kabel, wir sind auf digitalen Satellit. Das sind immerhin mittlerweile schon mehr als die Hälfte der Zuschauer in Deutschland. Wir sind auf allen Plattformen. Über Zattoo sind wir zu empfangen, natürlich. Der Digitalmarkt wird sich rasant entwickeln in den nächsten 12 Monaten. Nächstes Jahr wird der analoge Satellit abgeschaltet und Digitalfernsehen ist Normalfernsehen dann geworden. Das heißt, die Reichweite wird sich natürlich spürbar steigern.
Auch sowas wird man seltsamerweise hören können.
Die Karoo-Halbwüste in Südafrika. Kent Cullers ist auf der Suche nach einem Standort für ein Radioteleskop, das intelligente Lebewesen im All aufspüren soll.
Also außerirdische Kultur auch mit drin im ZDF-Kulturkanal. Das war eine Produktion von Arte. Also Sie stemmen das nicht alleine, das muss man dazu sagen, damit es auch preiswert bleibt. Das ist auch ein Wiederholungskanal, stimmt's?
Natürlich, jeder Fernsehsender ist heute auch ein bisschen ein Wiederholungskanal. Wir haben pro Jahr jetzt in diesem Jahr 12 Millionen, im nächsten Jahr haben wir 18 Millionen. Damit setzen wir bestimmte Akzente und wir setzen ganz schöne Akzente, glaube ich. Natürlich lebt man auch davon, dass man das Reservoir, was öffentlich-rechtlich dasteht, und da sind die, man kann da immer mit mir selber reden, die Kollegen von Dreisat, natürlich ein wichtiger Lieferant, aber auch die Kollegen von Arte. Auch im ZDF wird verdammt gutes Programm gemacht. Tun wir mal nicht so, als kommt da nichts vor. Sie haben vorhin selber das kleine Fernsehspiel erwähnt. Wir haben 20.15 Uhr Platz für das kleine Fernsehspiel. Da wird natürlich auch verdammt Gutes gebracht und das zeigen wir natürlich auch.
Am 15. und 16. Mai übrigens diesen YouTube-Film Egal, was ich tue, Sie mögen es, in der Wiederholung, der am Dienstag im Hauptprogramm seine Premiere erhält. Und ich wünsche einfach toi toi toi, dass Sie aus diesem Kanal einen Nicht-Spartenkanal machen. Das ist ja immer der Vorwurf, auch von der Politik, dass man sich zu sehr verengt, sondern ich habe, glaube ich, keine Bedenken, dass Sie von Milchstraße bis Beastie Boys und Backstreet Boys und was weiß ich alles abbilden können. Unter diesem Label ZDF Kultur seit heute 6.30 Uhr am Netz. Schönen Dank, Daniel Fiedler, Koordinator Dreisat und ZDF Kultur.
Vielen Dank, Sie können davon ausgehen, wir geben Gas.
Natürlich spielt auch Radio 1 popkulturelle Musik, wie zum Beispiel hier von Miles Kane. Aber die Dancehall sei hiermit schon angekündigt. Da gibt's dann wirklich satte Musik. Hier das Medienmagazin ist immer ein bisschen gehandicapt dadurch, dass so viel passiert, dass man es gar nicht in eine Stunde hineinpressen kann. Wenigstens gibt es jeden Monat, der erste Samstag im Monat, eine Rost-Nachlese. Also alles, was unter diesen medialen Rost gefallen ist, von Daniel Fehler und Herrn Pähler. So auch diesmal der Monatsrost. Rückblick April.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pähler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Und wir werfen jetzt den Blick zurück auf den Monat April. Ein aufregender Monat.
Weil du dich als Royalist beweisen konntest?
Ja, immerhin war die Hochzeit von Prinz William und seiner Kate das mediale Highlight. Nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit.
Hier im Medienmagazin gab es ja schon etwas über die Hintergründe zu erfahren, warum das Event parallel bei ARD und ZDF ausgestrahlt wurde. Wir müssen jetzt aber nochmal über das reden, was da im Netz passierte.
Drei Stunden, 37 Minuten und 51 Sekunden. So lange dauert das offizielle Video der Hochzeit auf dem offiziellen Royal Channel bei YouTube. Die britische Monarchie hat bei diesem Event also nicht mehr ausschließlich auf die Hofberichterstattung der Presse vertraut, sondern selbst das Zepter in die Hand genommen.
wir blenden es gerade ein, dieses Video, und wir sehen hier einen Marsch von diesen Menschen mit diesen Puscheln auf dem Kopf.
Britische Wachsoldaten nennt man das.
Ach so. Jedenfalls haben die Royals nicht nur gestreamt, sondern auch getwittert und gefacebookt und eine eigene Seite gestartet. Sie haben auch sogar die Musik von der Hochzeit bei iTunes zum Download angeboten. Ist echt wahr. Was lernen wir daraus? Die Meinungsdeutung dieser Hochzeit wird nicht mehr den Medien überlassen. Die Royals liefern nicht mehr nur den Berichterstattungsgegenstand, sondern auch die Berichterstattung gleich mit.
Ja, ich glaube auch, die Medien waren mit etwas ganz anderem beschäftigt. Sie mussten nämlich ihre Zuschauer auffordern, extra viel bei Facebook und Twitter mitzumischen. Also ich meine, sie haben ja weder mit einer extra langen Vorberichterstattung noch mit einer extra dicken Sonderbeilage hervorstechen können.
Die Medien haben versucht, durch Kommentare und Beobachtungen die Zuschauer zum Mitmachen zu bewegen. Denn wenn diese ihre Berichterstattung begleiten, dann schreiben sie ja auch darüber in ihren sozialen Netzwerken und so versprechen sich die Sender oder Marken auch indirekt Werbung für ihre eigenen Produkte. Wie geschickt.
Dieser Kampf um die Aufmerksamkeit ist nötig, weil die klassischen Medien ihr Berichterstattungsmonopol, wie gehört, längst verloren haben.
Mittlerweile gibt es auch eine interessante Zahl rund um die Abrufe und die Mediennutzung. Zur Hochzeit von Will und Kate auf YouTube haben sich 71 Millionen Menschen die Hochzeit live angeschaut. Mit den Nachabrufen beläuft sich die Zahl sogar auf 101 Millionen Menschen. So viele Einwohner hat ja noch nicht mal Großbritannien. Und die deutschen Zuschauer machen bei diesem Ranking Platz 4 aus.
Zum Vergleich, zählt man die deutschen Fernsehsender zusammen, kommt man so auf ungefähr 14 Millionen Zuschauer. Jetzt eine kleine Überraschung, das Netz hat das Fernsehen aber nicht überholt. Das Fernsehen blieb die Informationsquelle Nummer 1 bei diesem Event. Und der weltweite Internet-Traffic ging sogar um 10% zurück. Leute, die nämlich sonst zu der Zeit im Netz sich rumtreiben, haben auf das Fernsehen umgesattelt.
Das war aber nicht das einzige April-Ereignis, wo offizielle Stellen auf Journalisten verzichtet haben und lieber dann direkt eine hippe Internetplattform genutzt haben. Neben dem Dream Team Royals und YouTube haben sich in den USA Präsident Obama und Facebook ewige Freundschaft geschworen.
Er hat auf Facebook ein offizielles Town Hall Meeting veranstaltet. Diese Bürgerversammlungen mit Politikern gibt es ja in Gemeinden und Städten in den USA regelmäßig. Obama hat aber das Facebook-Hauptquartier besucht und für eine Stunde Fragen der Facebook-Mitarbeiter und Mitglieder beantwortet.
Was eine gesunde Demokratie ausmacht, sind informierte Bürger, die sich engagieren. Und hierbei erlaubt uns Facebook sicherzustellen, dass das keine einseitige Unterhaltung ist, sondern wir können uns sicher sein, dass ich nicht nur mit Ihnen und euch rede, sondern dass ihr auch antwortet und vielleicht sogar widersprecht. So befinden wir uns in einem echten Dialog.
Wobei, das war eher eine Zuschauerbeteiligungssimulation. In dieser Stunde sind nicht mal 10 Fragen beantwortet worden. Journalisten blieb bei diesem Event allerdings nichts anderes übrig, als nachträglich zu kommentieren. Dafür hat Facebook ihnen aber eine Hilfeseite veröffentlicht, auf der sich Journalisten informieren können, wie sie dieses soziale Netzwerk optimal für die eigene Arbeit einsetzen können.
Journalists on Facebook heißt diese Seite. Allerdings kam es dort zu einer Datenpanne, die du, Daniel, mit aufgedeckt hast. Die Daten von rund 700 Journalisten, die auch Mitglied bei Facebook sind, standen auf mal öffentlich im Netz. Was ist da passiert?
Ja, ich hatte mich extra auf dieser Journalist- und Facebook-Seite für eine Art Newsletter angemeldet, um da mal mitzubekommen, wenn es auch ein Facebook-Journalistentreffen hier in der Nähe gibt. Und ein paar Stunden später hat mich dann ein Print-Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass meine Daten öffentlich im Netz stehen. Ich habe mir das mal angeschaut. Nicht nur meine Daten standen da, sondern auch die von hunderten Kollegen, die sich eingetragen haben. Ich sah da Name, E-Mail, Adresse, Wohnort, Ort, Auftraggeber und so weiter. Das war eine Textdatei, die öffentlich im Netz anklickbar war.
Ach du Schreck, das ist doch genau das, was man bei Facebook nicht sehen möchte.
Genau, deswegen habe ich auch mal ein bisschen nachrecherchiert. Die Daten wurden nicht geklaut, sondern lagen auf dem Webserver von einer Facebook-Mitarbeiterin. Das war die Datenbank zu diesem Skript. Diese Daten gehörten nämlich zu der Erweiterung der Journalist- und Facebook-Seite. Und dieses Vorgehen ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Allerdings waren diese Daten nicht geschützt. Das ist ein absoluter Anfängerfehler. Und ich bin kein Programmierexperte, der das jetzt herausgefunden hat. Das konnte ich mit meinem Basiswissen herauslesen.
Du hast dann ja in deinem Blog deine Kollegen gewarnt und Facebook auch auf mehreren Wegen kontaktiert. Wie war die Reaktion?
Also innerhalb von einer Stunde wurde dieser Fehler behoben. Die deutsche Sprecherin hat sich dann auch bei mir gemeldet. Aber die betroffenen Journalisten wurden bis heute weder auf der Journalist- und Facebook-Seite informiert noch persönlich angeschrieben.
Ich lese mal schnell vor, was die Sprecherin in deinem Blog geschrieben hat. Zitat: Hallo und danke Daniel nochmal für den Hinweis gestern. Es war in der Tat keine Panne oder Lücke, sondern ein Fehler. Doof, aber fix behoben. Viele Grüße, Tina.
Das klingt aber irgendwie doch sehr abwickelnd.
Ja, so ein bisschen nach dem Motto Augen zu und durch. Hoffentlich kriegt keiner was mit. Es ist nicht das Schlimmste, was jetzt an Daten bei diesem Fall veröffentlicht worden ist. Aber der Weg, wie Facebook damit umgegangen ist, das besorgt mich doch ein bisschen. Und ich frage mich, wird Facebook ähnlich intransparent reagieren, wenn es mal eine tatsächlich große Riesenpanne gibt?
Zum Schluss noch der Sport, genauer gesagt eine Posse aus dem Sport.
FC Bayern-Spieler Basti Schweini, Verzeihung, er will ja Schweinsteiger genannt werden, weil er jetzt ja erwachsen ist. FC Bayern-Spieler Basti Schweinsteiger hat Ärger mit dem Deutschen Journalistenverband.
Auf einer Pressekonferenz rastete der Bayern-Spieler aus und beschimpfte einen Reporter der Sportbild. Wir hören jetzt nochmal rein in ein nachgesprochenes Zitat und Achtung, Kraftausdrücke.
Was du schreibst, ist ein Witz.
Weiter.
Normalerweise, wenn die Leute nicht hier wären, wenn wir unter vier Augen wären, würde ich dir nicht zuschauen. Dann würde es anders ausschauen, das schwöre ich dir. Das wirst du schon sehen. Du musst ordentlich schreiben.
Es fielen aber auch Sätze wie:
Ich habe keine Lust mehr, von so einem Pisser lasse ich mich nicht zutexten. Arschloch.
Die Sportbild hatte sich zuvor über seine Führungsschwäche ausgelassen. Gewiss war das nicht ohne, aber ob das so einen Ausraster rechtfertigt, der DJV sagt nein und erfordert eine Entschuldigung bei der Sportbild. Der DJV-Vorsitzende sieht sogar das Verhältnis zwischen dem FC Bayern München und dem Journalismus im Ganzen gefährdet.
Spricht man hier vom klassischen Eigentor? Vielleicht wissen wir das schon im kommenden Monatsrückblick. Den gibt es in gut vier Wochen wieder an dieser Stelle und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und von mir noch drei Dinge. Vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden, jetzt Olli Massev zu hören und die Nachrichten. Und am 30. April 2012 wird der analoge Satellit abgeschaltet. Tschüss. Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung. An dieser Stelle wieder der Podcast-Bonustrack mit einem ganz kurzen Themenausschnitt aus dem diesjährigen Medientreffpunkt Mitteldeutschland, dem größten Medienkongress des Ostens, am 2. bis 4. Mai 2011 in Leipzig abgehalten. Thema war wegen der Nähe zur Hochzeit von Kate und William natürlich die Doppelausstrahlung bei ARD und ZDF. Ich fragte zunächst noch in Berlin Peter Frey, er ist Chefredakteur des Weiten Deutschen Fernsehens, ob es sich für das ZDF tatsächlich angesichts der großen medienpolitischen Diskussionen tatsächlich für das ZDF gelohnt hätte.
Ich will jetzt nicht auf die irrsinnigen Zahlen verweisen, die zum Beispiel NBC aus Amerika geholt hat mit 53 Millionen Zuschauern. Ganz so stark war das Interesse in Deutschland dann doch nicht. Aber das ZDF hat in seiner Sendezeit von 8 Uhr bis 15 Uhr über 20% Marktanteil geholt in einer Strecke, die normalerweise bei uns einstellig ist. In konkreten Zahlen, die wir sehr genau errechnet haben, aus denen geht hervor, dass wir unser Zuschauerpotenzial an der Stelle verdreifacht haben. Da gab es ein sehr großes Interesse, übrigens gerade auch bei jüngeren Zuschauern. Auf das haben wir reagiert. Aber ich sag mal, das war jetzt die letzte große Hochzeit in der Generation der Thronfolger. Und jetzt ist auch mal genug.
Peter Frey, Chefredakteur des ZDF. In Leipzig fragte ich Lutz Marmor, er ist Intendant des Norddeutschen Rundfunks, ob sich es denn für die ARD gelohnt hätte angesichts der massiven Kritik durch die Medienpolitik.
Ja, ich glaube, was heißt, es hat sich gelohnt? Wir mussten ja entscheiden zwischen den kritischen Stimmen und dem Publikumsinteresse. Da kann man sich ja täuschen. Aber ich fühle mich von der Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauer sehr, sehr bestätigt. Wir haben ja mit weitem Abstand, das ist sicher auch ein großes Verdienst von Rolf Seemann-Eggeberg, die meisten Zuschauer auf uns vereinigt. Großer, großer Abstand. Übrigens auch die meisten unter 50ern, die Jungen, um die es ja auch oft geht, auch deutlich mehr als RTL. Die Menschen konnten wirklich abstimmen. Und ich habe auch heute noch mal gelernt, in Großbritannien ist es völlig üblich, bei nationalen Ereignissen übertragen auch alle Sender. Ich finde aber, man sollte es auch nicht so sehr hochspielen. Das ist einmal in 5 Jahren, dass das vorkommt. Und wenn Sie dann auch noch die meistgesehene Sendung des Tages haben, 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr, die Zusammenfassung, dann kann das, meine ich, im Interesse des Publikums nicht so falsch gewesen sein. Und wenn Sie die Zusammenfassung gesehen haben, das war auch ein Stück Liturgie, da ist ein Gottesdienst letztlich auch übertragen worden. Also das war auch nicht nur marktschreierisch oder wie Sie es genannt haben, Boulevard.
Der nächste Medienaufreger schiebt sich schon um die Ecke. Das ist, dass ARD und ZDF in das Pay-TV-Geschäft irgendwie probeweise einsteigen wollen. Ist das nicht vielleicht wieder etwas, wo Sie sich mehr Fragen stellen lassen müssen, als Antworten haben?
Also das muss man jetzt mal wirklich deutlich relativieren. Das ist ein Projekt, das zusammen mit den Produzenten entstanden ist, von unseren kommerziellen Töchtern. Was da wirklich draus werden wird, wird man sehen. Ich persönlich bin da überhaupt nicht euphorisch. Man wird das jetzt mal alles in Ruhe prüfen. Es ist übrigens auch nicht neu. Das ZDF hat schon lange seine Serien damals bei Kirch, ich glaube bis heute teilweise, verkauft an PTV-Sender. Also da würde ich auch ein bisschen mehr Gelassenheit raten. Das mag allerdings sein, es ist ziemlich, ich würde mal sagen, vollmundig angekündigt worden, dass dadurch der Eindruck entstanden ist, als ob das ein Riesenprojekt wäre und ein riesiges Gewicht hätte. Aber das sehe ich im Augenblick noch nicht so. Also das wird ja noch diskutiert werden. Es ist ja noch im Diskussionsstadium. Aber ich finde es jetzt auch nicht so aufregend.
Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Dr. Johannes Beermann, er ist Staatsminister und Chef der Staatskanzlei in Sachsen, übte während des Medientreffpunkts Mitteldeutschlands erwartungsgemäß Kritik an der Doppelausstrahlung von ARD und ZDF. Ich fragte ihn, da er ja bekannt dafür sei, dass er möglicherweise die Doppelausstrahlung per Staatsvertrag verhindern will in Zukunft, ob er es denn bis zur nächsten großen königlichen Ausstrahlung schaffen könnte. Das ist das 60-jährige Thronjubiläum der Königin Elisabeth.
Das dürfte 2013 sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben den Auftrag, bis 2014 dem Ministerpräsidenten zu berichten. Und solange die Notwendigkeit nicht besteht, vorher schon tätig zu werden, denke ich mir, werden wir vielleicht das 70-jährige Thronjubiläum dann in einer entsprechenden Form in die Staatsvertrags, die dem Staatsvertrag entspricht, genießen können. Denn in der Tat, hier ist nach meiner festen Überzeugung Handlungsbedarf. Wir müssen viel deutlicher als jetzt in den Staatsvertrag reinschreiben, dass sich ARD und ZDF nicht nur abstimmen können, sondern dass sie sich abzustimmen haben. Denn es kostet immer ein und dasselbe Geld, das desselben Gebührenzahlers. Und das ist absurd, das kann nicht sein.
Jetzt machen allerdings Meldungen Schlagzeilen, die die Politik sozusagen mit auf den Weg gegeben haben, indirekt, dass ARD und ZDF über Pay-TV Entlastung bekommen. Wie konnte das der Politik passieren?
Wir werden das sehr sorgfältig prüfen. Die Diskussion ist ja noch ganz jung. Ich habe dazu auch noch kein abgeschlossenes Bild, muss ich auch ganz offen sagen. Ich finde es in einer ersten Reaktion ordnungspolitisch sehr problematisch. Denn letztendlich ist der Content, also der Inhalt dessen, was die Öffentlich-Rechtlichen senden, ja schon durch die Gebühren des Gebührenzahlers bezahlt. Und dem Gebührenzahler klarzumachen, dass er das zweite Mal für eine Leistung bezahlen soll, da bedarf es schon einiger sehr, sehr guter Argumente, damit man damit also auch tatsächlich gehört wird. Und deswegen werden wir das sehr, sehr sorgfältig untersuchen und werden uns darüber unterhalten. Und wenn dort Korrekturbedarf zu sehen ist, wenn die Ordnung nicht mehr da ist, wenn es in eine Medienunordnung gerät, dann müssen wir dort auch tätig werden.
Aber es steht doch im Staatsvertrag drin so, dass das ARD und ZDF dürfen.
Naja, also so ganz explizit kann ich es nicht herauslesen. Aber gerade deswegen, weil es ja um schwierige rechtliche Sachverhalte geht, müssen wir erstmal den rechtlichen Sachverhalt prüfen und müssen dann schauen, ob er tatsächlich so ist und ob er sich im Rahmen der Ordnung befindet. Denn auch Gesetze kann man natürlich gegebenenfalls ändern. Oder es gibt andere Gründe, dass man es dann tatsächlich so organisiert hat. Das muss sehr gründlich erwogen werden. Denn wir sind in einem Markt, der allein bei den Öffentlich-Rechtlichen, hier ist ja 7,5 Milliarden in Form von Gebührengeldern einzieht. Und da kann man nicht mal so schnell zwischen Tür und Angel so eine Entscheidung treffen. Denn wenn das große und wichtige Intendanten wie Professor Schächter oder Professor Reiter, wenn die das für sehr vernünftig halten, dann hat das schon Gewicht und das muss man sich anhören und muss darüber dann auch entsprechend erst später und nach wohl überlegtem Diskutieren entscheiden.
Radio 1. Nur für Erwachsene.